The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 4. Juni. Die SPD ist in der Krise. Das Ergebnis der Bundestagswahl, die tiefe Entfremdung zwischen sozialdemokratischer Basis und ihrer Führung, sind nur der sichtbare, der äußere Ausdruck dieser Krise. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Sozialdemokratie zu einem Sanierungsfall geworden. So die von der SPD in Auftrag gegebene Analyse einer externen Kommission zum Bundestagswahlergebnis. Und zwar dem von 2017. Tempus fugit, nicht aber die Probleme der deutschen Sozialdemokratie. Denn was für den Befund von 2017 galt, gilt auch heute wieder. Das lässt sich auch an der nahezu identischen Wortwahl aus der Parteiführung ablesen.
Es liegt an uns. Wir tragen die Verantwortung.
Sie hörten Lars Klingbeil im Dezember 2017 in seiner Bewerbungsrede um das Amt des Generalsekretärs. Schon zuvor hatte er angekündigt, bei der Aufarbeitung des Wahlergebnisses werde er jeden Stein umdrehen. Und so klingt der heutige, designierte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf.
Nach so einer katastrophalen Wahlniederlage darf kein Stein über dem anderen bleiben. Wir müssen uns grundsätzlichen Fragen auch stellen.
Und Klüssendorf weiter.
Veränderung beginnt mit uns. Das ist ein Anspruch, den wir formulieren.
Nun ist die Frage, was aus umgedrehten und auseinandergenommenen Steinen am Ende entsteht. Ein neues Gebäude oder bleiben sie doch nur, was sie sind? Ein Haufen Steine. Das Gebäude, in das Klingbeils Generalsekretärsjahre führten, war das Kanzleramt für Olaf Scholz. Doch diesen Sieg hatte die SPD weniger sich selbst als dem desaströsen Wahlkampf der CDU zu verdanken. Die Lehren aus der Niederlage von 2017 jedenfalls gerieten in Vergessenheit. Lehren wie, um sie mit den Kapitelüberschriften aus der damaligen Analyse zu benennen, Schiffbruch mit Ansage, warum die Kampagne scheitern musste. Schleichende Entkopplung. Führung und Mittelbau haben sich gefährlich auseinandergelebt. Die Angst vor Klartext, wenn Mutlosigkeit zum Problem wird. Soweit die Kapitelüberschriften. Die erneute Kandidatur von Olaf Scholz, eines Mannes der kommunikativen Askese, der in seiner dreijährigen Amtszeit zum unbeliebtesten Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik avancierte, war ein Schiffsbruch mit Ansage. Und sie zeugte von der Entkopplung der Parteispitze vom Mittelbau sowie der Basis. Denn nicht nur in den Umfragen, sondern auch innerhalb der SPD artikulierte sich die Ablehnung eines Kanzlerkandidaten Scholz deutlich. Der Steineumdreher Klingbeil, der an Scholz festhielt und die Wahlniederlage mitzuverantworten hat, ist jetzt der mächtigste Mann in der SPD. Parteivorsitzender, Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Was seine Karriere angeht, so hat er die Niederlage in einen Sieg umgemünzt. Die Partei aber wieder so auszurichten, dass sie siegen kann, diese Aufgabe liegt noch vor ihm. Ein Leitantrag, der Ende Juni auf einem Bundesparteitag beschlossen werden soll, gibt die Richtung vor. Kernstück ist ein neues Grundsatzprogramm, das gemeinsam mit den Mitgliedern entwickelt werden soll. Für die SPD, die sich als Programmpartei definiert, ein logischer Schritt. Denn in dem Begriff Programmpartei bündelt sich der besondere Anspruch, den die Sozialdemokraten an sich selbst stellen. An den Programmen, so formuliert es die SPD, lasse sich das Wofür sozialdemokratischer Politik ablesen. Wofür und vor allem für wen? Diese Frage wird die SPD neu beantworten müssen. Denn in den Ampeljahren ist sie von den Bürgern nicht mehr als Partei der Arbeiter, sondern als Partei der Leistungsempfänger wahrgenommen worden. In ihrem klassischen Milieu sind die Sozialdemokraten von der AfD verdrängt worden. Während die mit 38% Wähleranteil dort stärkste Kraft ist, liegt die SPD mit 12% noch hinter der CDU. Es ist dem neuen Generalsekretär Klüssendorf zu wünschen, dass er aus den Steinen, die er nicht aufeinander lassen will, gemeinsam mit der SPD-Führung und SPD-Basis den Unterbau für eine Sozialdemokratie schafft, die den Parteienwettbewerb in der demokratischen Mitte stärkt und nicht die extremen Ränder. Oder, um es mit den Worten Ciceros zu sagen, gut gehauene Steine schließen sich ohne Mörtel aneinander. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Markus Söder, CSU-Chef und Ministerpräsident, zeigt im Interview Leidenschaft pur, wenn er seine umstrittene Mütterrente verteidigt.
Entschuldigen Sie bitte meine Leidenschaft, aber bei sozialer Gerechtigkeit ist man auch ein CSUler einfach emotional dabei.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt den neuesten Deal von Meta. Außerdem erinnern wir an den eisernen Gustav und feiern 40 Jahre Poldi.
Unser bayerischer Weg soll sein, einer, der sich weniger um Ideologie kümmert.
Meine Lebensaufgabe ist Bayern und nicht nur mein Platz, sondern auch meine Lebensaufgabe.
Das Ende des Stillstands ist unser Ziel, das Ende der Benachteiligung von Bayern, ein neuer Umgang, neue Kooperation zwischen Bundesregierung und bayerischer Staatsregierung.
Einer muss das Rückgrat sein. In Deutschland ist Bayern das Rückgrat und in Bayern die CSU, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer denn sonst?
Kann ich jedem sagen, der in den Süden fährt, man muss nicht nach Österreich fahren, man kann auch in Bayern Urlaub machen.
Markus Söder ist mehr als nur bayerischer Ministerpräsident. Seine Liebe zu Bayern ist so groß, dass sie bis nach Berlin in die schwarz-rote Koalition hineinstrahlt. Der CSU-Chef ist sich seiner bundespolitischen Macht bewusst. Im Bundeskanzleramt wird wenig entschieden, ohne dass es in München abgenickt wurde. 37,2% hat die CSU bei der letzten Bundestagswahl geholt. Und diese Stimmen haben Merz mit zum Kanzler gemacht. Söder sei Dank. Wie denkt der CSU-Chef über den neuesten Gerichtsentscheid zur Zurückweisung an den Grenzen, über die Israel-Kritik des Außenministers und über die Mütterrente, die für Kritiker nur teure Symbolpolitik ist? Das alles hören Sie jetzt im Interview. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident Söder.
Schönen guten Morgen.
Herr Söder, wir haben ja Anfang der Woche die Themen vereinbart, über die wir heute Morgen reden wollen. Da war aber noch nicht absehbar, dass das Berliner Verwaltungsgericht in Sachen Zurückweisung im Eilverfahren eine Entscheidung trifft. Die Entscheidung ist, zwei Somalier und eine Somalierin, die trotz Asylbegehrens an der Grenze zurückgewiesen wurden, haben geklagt. Und das Gericht hat im Wege einer einstweiligen Anordnung Deutschland verpflichtet, die drei Asylsuchenden einreisen zu lassen und dann ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates für das Asylverfahren einzuleiten. Was bedeutet diese Anweisung für die Migrationswende der schwarz-roten Regierung?
Ja, zunächst mal gar nichts. Es ist mehr eine formale Entscheidung. Da geht es wohl, wenn man das Urteil genau sieht, darum, dass eine Begründung nicht ausreichend war. Die wird jetzt sicherlich im Hauptverfahren nachgereicht. Das ist auch nur eine Eilentscheidung und keine Hauptsacheentscheidung. Insofern ändert sich da gar nichts.
Der Bundesinnenminister, Ihr Parteikollege Alexander Dobrindt, bezieht sich bei den Zurückweisungen ja auf Artikel 72 der Verordnung zur Arbeitsweise der EU. Und dieser Artikel ermöglicht, nationales Recht vor EU-Recht zu stellen, wenn dies für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit notwendig ist. Das Berliner Verwaltungsgericht argumentiert nun in seiner Entscheidung, allein aus den Zahlen von Asylanträgen ergebe sich nicht automatisch, dass eine solche Gefahr vorliege. Es fehle hier an einer hinreichenden Darlegung. Aus Ihrer Sicht, Herr Ministerpräsident, woran machen Sie eine Gefahr für Ordnung und Sicherheit hierzulande fest?
Nun, wir spüren, dass wir bei der Migration in Deutschland grundlegend überfordert sind. Und das zeigt sich in vielen Zahlen, es zeigt sich aber auch in der realen Stimmung unseres Landes. Und darum ist ein Richtungswechsel in der Migrationspolitik von grundlegender Bedeutung. Die Zurückweisung an den Grenzen ist da ein Baustein davon, aber nicht der einzige. Der zweite Teil ist, verstärkte Abschiebungen vorzunehmen, wenn kein Aufenthaltsrecht da ist oder wenn auch eine Straftat erfolgt ist. Deswegen wird jetzt gerade die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten massiv ausgeweitet, um schneller und auch dann auch wirksamer abschieben zu können. Der dritte Ansatz ist beispielsweise, das ist ganz wichtig, die sozialen Anreizfaktoren zu reduzieren. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wir hatten im letzten Jahr in Bayern die höchste Zahl an freiwilligen Ausreisen seit über 10 Jahren. Warum? Weil wir 2024 bereits die Bezahlkarte umgesetzt haben.
Und ich verstehe Sie richtig, die Bundesregierung wird jetzt an der bisherigen Praxis der Zurückweisung festhalten.
Ja.
Lassen Sie uns dann über ein anderes Thema sprechen, das auch innerhalb der Union für Debatten gesorgt hat, nämlich Israel, dessen Sicherheit ja deutsche Staatsräson ist. Der Bundeskanzler hat Israels Vorgehen in Gaza mit deutlichen Worten kritisiert und der Bundesaußenminister hat jetzt die Möglichkeit in den Raum gestellt, künftige Waffenlieferungen nach Israel nicht mehr zu genehmigen. Unterstützt die CSU diesen Kurs?
Natürlich besteht eine enge Verbindung zu Israel. Und die ist auch nicht von einer Einzelentscheidung abhängig, sondern die muss auch auf Dauer so bleiben. Natürlich müsste die Hamas erst alle Geiseln freilassen. Das ist nach wie vor nicht geregelt, also ist das das Zentrale. Natürlich ist aber auch, dass natürlich humanitäre Hilfe notwendig ist. Insofern hat der Bundeskanzler auch mit seinen Aktivitäten, auch mit dem Telefonat mit Netanyahu, den richtigen Weg beschritten. Ich rate aber dringend davon ab, jetzt Unterstützung beispielsweise bei Waffen in Frage zu stellen. Israel wird nach wie vor von der Mehrzahl seiner Nachbarn das Existenzrecht abgesprochen, ist grundlegend bedroht. Wer kann denn ernsthaft die Verantwortung auf sich nehmen, eine solche Lage dann zu möglicherweise auf den Weg zu bringen, dass das Existenzrecht Israels in Frage steht?
Also offenbar der deutsche Bundesaußenminister, Herr Söder.
Wir stehen da als CSU und als Bayerische Staatsregierung sehr bei Israel. Wir glauben, dass es tatsächlich notwendig ist, die Veränderungen herbeizuführen, mehr humanitäre Hilfe zuzulassen. Aber an der grundsätzlichen Unterstützung für Israel, da ändert sich nichts.
Auch bei den Waffenlieferungen darf sich nichts ändern und es darf da nicht einen Stopp oder einen Teilstopp von bestimmten Waffenlieferungen geben.
So ist es.
Das ist eine klare Antwort. Klare Antworten erhoffe ich mir jetzt auch bei den innenpolitischen Themen, über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Im Koalitionsvertrag ist die Handschrift der CSU ja sehr deutlich zu erkennen. Also die Senkung der Gastrosteuer, Erhöhung der Pendlerpauschale, Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung. Das steht alles im Koalitionsvertrag und soll ja jetzt auch zum 1. Januar 2026 kommen. Von Ökonomen aller Couleur gibt es an diesen Maßnahmen Kritik. Es handelt sich um Wahlgeschenke, die den Staat viel Geld kosten, aber auf das prioritäre Ziel, nämlich die Wirtschaft wieder ans Laufen zu bringen, keinen Effekt hätten. Wer irrt? Sie, die CSU oder die Ökonomen?
Nein, es ist eine grundlegende Entscheidung, die wir treffen, wo wir neben der großen Entlastung bei den Sonderabschreibungen, bei der Unternehmenssteuersenkung, bei der Senkung vor allem der Energiepreise, was ja vor dem Sommer noch kommen soll, in einem zweiten Schritt, ist es dann aber wichtig, dass auch bestimmte Bereiche verstärkt werden. Bei Pendlerpauschale geht es jetzt nicht in erster Linie um einen wirtschaftlichen Effekt, aber um eine Gerechtigkeitsfrage der hohen Belastung vieler, vieler Pendler an ländlichen Räumen. Im Gastronomiebereich handelt es sich um eine wichtige, jetzt nicht allein um die Kneipe, sondern es geht um den gesamten Bereich des Tourismus. In Bayern, kann ich Ihnen nur sagen, ist der Tourismus neben dem Bereich Automobil fast die zweitwichtigste große Leitbranche, die wir haben. Und die müssen wir auch stärken in unserem Land. Und beim Agrarbereich geht es um eine ganz kleine Summe einer Rückentwicklung einer völligen Ungerechtigkeit der Ampel, die dazu geführt hat, dass wir fast schon unsere Autonomie der Lebensmittelversorgung, die wir haben, gefährden. Das gesamte Koalitionspaket ist ein ausgewogenes, am Ende, so glauben wir, höchst effektives Wirtschaftsprogramm.
Das war jetzt bayerische Perspektive. Sie haben gerade auch angesprochen, die Entlastung, die ja vor allem jetzt für Unternehmen erstmal kommen soll durch den Investitionsbooster und anschließend eine Senkung der Körperschaftssteuer. Das ist die eine Seite. Andererseits sind die Sozialbeiträge derzeit schon auf Rekordniveau. Und da müsste man ja rangehen. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass die Entlastung, die Sie für die Wirtschaft mit Investitionsbooster machen, durch diese hohen Kosten, Lohnnebenkosten wieder aufgefressen oder zumindest konterkariert werden, also den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht unbedingt attraktiver macht?
Sie haben völlig recht, dass wir beide Seiten sehen müssen. Es darf aber auch keine zusätzliche Steigerung bei den Sozialbeiträgen geben. Letztlich muss man allerdings zunächst mal da vorneweg eine Wahrheit senken und sehen, wir werden halt viel älter. Gott sei Dank. Und der medizinische, technische Fortschritt ist enorm. Daher steigen die Kosten. Es ist etwas, wo sich in Deutschland keiner so richtig ehrlich macht drüber. Das heißt, billiger wird es nicht automatisch. Aber Sie haben recht, es muss durch Entscheidungen im System, durch mehr Effizienz, durch eine verbesserte auch Digitalisierung im gesamten Gesundheitssektor gemacht werden. Deswegen gibt es ja auch eine Expertenkommission, die jetzt bei der neuen Ministerin angesetzt wird, um da die entsprechenden Kosten zu reduzieren. Und die ersten Entscheidungen, also beispielsweise für Pflegeversicherung oder Krankenversicherung, werden auch so sein, dass man die Beiträge stabil hält.
Stabil auf Rekordniveau ist vielleicht dann doch etwas wenig. Und Sie haben jetzt ausgelassen bei den Sozialbeiträgen das Thema Rente. Und da sind die Belastungen ja auch immens. Und in diesem Kontext ist es jetzt die Vollendung der Mütterrente, die jährlich 4,5 Milliarden Euro kosten wird, der einzelnen Mutter, die ein Anrecht darauf hat, aber gerade mal 20 Euro pro Monat mehr bringt. Ist das das richtige Signal?
Ja, absolut.
Warum?
Weil ich finde das manchmal nicht von Ihnen, aber von manchen anderen wirklich arrogant. Das sind Frauen, die übrigens in der Regel auch jetzt ein höheres Alter haben, die ihr Leben lang Familie unterstützt haben, die, weil es weniger Kinderbetreuungsgrad im Westen gab, auch weniger arbeiten konnten und die jetzt eine Minimumrente haben. Und diejenigen können sich fast nicht mal 20 Euro leisten, für die Kinder und Enkel noch was rauszugeben, schämen sich manchmal dafür und erleben, dass in der Nebenstraße, im Nebenhaus jemand wohnt, dem möglicherweise über Sozialhilfe und andere Bereiche die Wohnung bezahlt wird. Diese Frauen empfinden es als eine tiefe Ungerechtigkeit für ihr Leben, dass das, was sie geleistet haben für das Land, für Familie, für die Kinder, nichts mehr wert ist. Und deswegen ist die Vollendung der Mütterrente ganz, ganz entscheidend. Sie ist aber nicht der einzige Teil. Mit Aktivrente, mit Frühstartrente, mit anderen Teilen der Rente wird es ja kombiniert, um das System tatsächlich zu verbessern.
Aber die Frauen, die eine so geringe Rente haben, dass sie mit der Grundsicherung aufstocken müssen, die haben von der Mütterrente nichts, weil die Mütterrente auf die Grundsicherung angerechnet wird.
Es geht um viele, viele, die immer so knapp über den Systemen liegen, die genau in dem Zwischenbereich liegen, um die 1.000, unter 1.000 Euro Rente, die bei den Mietsteigerungen gerade in den Großstädten massiv betroffen sind. Ich kann Ihnen nur sagen, ich kriege so viele herzzerreißende Briefe von Frauen, die das schreiben. Und es geht auch um die Generation unserer Mütter oder unserer Großmütter. Ich finde die Herzlosigkeit von dem einen oder anderen, wie gesagt, nicht von Ihnen, aber von manchen Wirtschaftsexperten, der unglaublich viel Geld verdient und der sagt, die sollen sich alle nicht so haben. Das, finde ich, führt auch übrigens manchmal dazu, dass Menschen in unserem Land sich die Frage stellen, verstehen die, die bei uns die Entscheidungen treffen, eigentlich noch wirklich, was in den Straßen und den Vorstädten stattfindet? Und ich möchte mir das nicht vorwerfen lassen, dass ich das nicht gesehen habe. Und wir haben die Mütterrente eingeführt damals. Und wir konnten sie noch nicht verändern, jetzt wird sie verändert. Ich finde es halt eine Frage der Gerechtigkeit. Und deswegen haben wir das als CSU auch entschieden und auch SPD und CDU machen mit.
Sie haben gerade die anderen Punkte des Rentensystems angesprochen, wo Sie ran wollen. Aktivrente, Frühstartrente. Dazu gehört ja auch noch, das Rentenniveau bis 2031 zu sichern. Und das wird in dem Papier, das der Koalitionsausschuss gerade verabschiedet hat, der Beginn einer großen Rentenreform genannt. Finden Sie das Wort Reform nicht etwas gewagt für Maßnahmen, die an dem Grundproblem des Systems wenig ändern und vor allem viel Geld kosten?
Was würden Sie vorschlagen?
Ich bin nicht Teil einer Rentenkommission, die eingesetzt werden sollte und die bisher noch nicht auf den Weg gebracht ist. Aber die Dringlichkeit, da sind wir uns doch einig, die gibt es.
Ich mache vielleicht den Vorschlag, dass Sie dabei sind. Weil das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn auch noch andere dabei sind, als immer die gleichen, die darüber reden. Und deswegen, aber das meine ich auch im Ernst, aber nochmal ergänzend. Schauen Sie, Sie haben ja recht, dass das eine Herausforderung ist finanziell. Das ist ja ohne Zweifel so. Und wir spüren, dass die gesamte demografische Entwicklung unseres Landes eine Herausforderung ist. Aber die Deutschen haben sich entschieden, jedenfalls viele, weniger Kinder zu haben. Ich selbst habe 4 Kinder. Viele haben aus unterschiedlichen Gründen halt sich anders entschieden. Oder konnten sich gar nicht anders entscheiden vielleicht. Aber das ist halt die Herausforderung, für der unser Land steht. Und deswegen setzt man da auch nochmal eine große Gesprächsrunde an und versuchen, die verschiedenen Elemente zu verbinden, um zum Beispiel auch steuerliche Freiheit bei längerem Arbeiten zu machen, aber auch für junge Leute ein Signal zu setzen mit der Frühstartrente.
Ich bin zwar noch nicht Mitglied der Rentenkommission, auch wenn Sie mich vorschlagen werden. Eine Idee aber, die die Regierung vorher schon hatte, ist ja die Aktienrente. Wäre das nicht ein Weg, nach schwedischem Vorbild zum Beispiel, so das Rentensystem zu stabilisieren mit einer dritten Säule?
Ich würde sagen, ich bin da offen dafür. Ich bin da offen dafür, weil ich glaube, das ist ein gutes Element, sowas zu tun. Aber das muss man dann in dem gemeinsamen Gespräch suchen. Aber offen bin ich auf jeden Fall dafür.
Herr Söder, ich danke Ihnen für Ihre klaren Worte und dieses Gespräch und wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag.
Danke und entschuldigen Sie bitte meine Leidenschaft, aber bei sozialer Gerechtigkeit ist manchmal auch ein CSUler einfach emotional dabei.
Wir sind der Podcast für leidenschaftliche Politiker, Herr Söder. Da sind Sie ganz richtig. Also in diesem Sinne alles Gute Ihnen.
Danke. Ciao.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist Meta im Gespräch mit einem neuen Deal, der für Aufsehen sorgt. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß mehr. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne, verbunden mit der Frage, mit wem tut sich Mark Zuckerberg zusammen?
Guten Morgen, Dagmar. Ja, es ist ein Deal mit Constellation Energy. Meta wird ab Juni 2027 für 20 Jahre die gesamte Stromproduktion des Clinton Clean Energy Centers in Illinois beziehen. Das sind rund 1,1 Gigawatt aus einem Kernkraftwerk. Damit sichert sich Meta langfristig saubere und zuverlässige Energie für seine wachsenden Rechenzentren und KI-Projekte. Das Besondere daran ist, ohne diese Partnerschaft wäre das Kraftwerk nach Auslaufen staatlicher Förderungen in 2027 wohl vom Netz gegangen. Der Deal sorgt also nicht nur für eine stabile Energieversorgung bei Meta, sondern erhält auch über 1000 Arbeitsplätze vor Ort und sichert wichtige Steuereinnahmen für die Region. Meta reiht sich damit in eine wachsende Liste von Tech-Giganten ein, die auch auf Kernenergie setzen, um den steigenden Strombedarf durch KI und Cloud zu decken, darunter auch Google, Microsoft und Amazon. Für Meta ist das der erste große Einstieg in die Kernenergie. Weitere Projekte mit neuen Reaktoren sind bereits in Planung. Die Aktie von Constellation Energy stieg zwischenzeitlich um 6%.
Und die Traditionsmarke Ford hat neue Zahlen veröffentlicht. Kann der Konzern profitieren angesichts der neuen Zollpolitik von Donald Trump?
Ja, Ford hat im Mai von der neuen Zollpolitik tatsächlich profitiert. Die US-Verkäufe stiegen im Jahresvergleich um 16,3%. Das ist das stärkste Mai-Ergebnis seit 2019 und der dritte Monat in Folge mit zweistelligem Wachstum. Besonders gefragt waren klassische Verbrenner- und Hybridmodelle. Hier legten die Verkäufe um 17% bzw. 29% zu. Das hat auch die schwachen Zahlen bei Elektroautos mehr als ausgeglichen. Dort gab es einen Rückgang um 25%. Ein wichtiger Grund für den Erfolg ist aber auch, Ford hat als Reaktion auf die 25% Zölle auf Importautos ein Employee-Pricing-Programm gestartet. Damit konnten alle Kunden Neuwagen zu Mitarbeiterkonditionen kaufen, was die Nachfrage kräftig angekurbelt und Marktanteile gesichert hat. Allerdings musste Ford die Preise für einige Modelle, die zum Beispiel in Mexiko gebaut werden, wegen der Zölle auch erhöhen. Die gestiegenen Kosten durch die Handelspolitik spürt der Konzern also trotzdem. Und wie lange die aggressive Rabattstrategie durchzuhalten ist, bleibt da also offen. Trotzdem, im aktuellen Umfeld kann Ford als US-Hersteller mit einer starken heimischen Produktion und attraktiven Angeboten punkten und hat sich auch einen klaren Vorteil im Markt verschafft. Die Ford-Aktie stieg um 2,1%.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass der Protest gegen neue Technologien so gar nicht neu ist. Wir schreiben den 4. Juni 1928. Ein Berliner kommt nach einer mehr als zweimonatigen Reise in Paris an. Auch vor knapp 100 Jahren wäre das mit der Wahl des richtigen Verkehrsmittels deutlich flotter möglich gewesen. Doch dem Berliner Reiselustigen geht es nicht um Geschwindigkeit. Seine Reise ist ein Protest. Der 69-jährige Gustav Hartmann will ein Zeichen gegen den Niedergang seines Berufszweigs setzen. Denn der Mann ist Droschkenkutscher und verliert seit einigen Jahren die laufunwillige Kundschaft an die neue Konkurrenz, das Automobil. Seit 1885 führte Gustav Hartmann sein Unternehmen Wannsee-Droschken. Und genau dort, am Berliner Bahnhof Wannsee, wartete er auf Passagiere, bis der allerletzte Zug des Tages gefahren war. Das eiserne Warten bringt ihm seinen Spitznamen ein, der eiserne Gustav. Eines Tages, so erzählt es seine Enkeltochter, kommt er am Bahnhof mit einer Dame aus Frankreich ins Gespräch. Die berichtet, sie sei zu Pferde aus Paris angereist. Daraufhin soll Gustav gesagt haben, ach, was eine Frau kann, das kann ich auch. Ich werde sie im nächsten Jahr besuchen. Gesagt, getan. Angetrieben von Reiselust, gepaart mit einer Prise Nostalgie und männlicher Ehre, macht sich der eiserne Gustav auf nach Paris. In seiner Droschke, begleitet von einem Journalisten. Die Mission steht in großen Lettern auf der Außenwand des Gefährts. Der älteste Fuhrherr von Wannsee, Gründer der Wannsee-Droschken, erlaubt sich mit der Droschke 120 die letzte Fahrt Berlin-Paris zu machen, da das Pferdematerial im Aussterbeetat steht. Zitat Ende. Die Reise macht ihn in der Heimat zu einer kleinen Lokalberühmtheit. Gänzlich verschlossen gegenüber der neuen Technologie war Gustav Hartmann wohl nicht, denn er soll zum Zeitpunkt seiner Fahrt bereits eine Kraftdroschke besessen haben, ganz ohne Pferdeantrieb. Vielleicht war der Mann also gar kein Konservativer, sondern wusste einfach, wie Marketing funktioniert. Eine große Geschichte erzählen, auch wenn der Zug bzw. die Droschke längst abgefahren ist.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass nicht alle Fußballer jenseits der 35 sich direkt in die Rente verabschieden.
Und jetzt geht die Post ab. Konter über Schneider, Podolski. Ein super Tor!
Im Sommer 2006 erlebte Deutschland sein Sommermärchen. Auch wenn es bei der im eigenen Land ausgetragenen WM am Ende nur für Platz 3 reichte, die jungen Spieler des Turniers wurden zu Stars. Einer der jungen Wilden war Lukas Podolski. Der Sohn einer Handballerin und eines Fußballers wurde am 4. Juni 1985 in Polen geboren, feiert also heute seinen 40. Geburtstag. Als er 2 Jahre alt war, zog die Familie Podolski in die Nähe von Köln. 2003 begann Lukas dann seine Profikarriere beim 1. FC Köln. Über die Jahre wurde er dort Mannschaftskapitän und Vereinsikone, trotz Ausflügen zu anderen internationalen Clubs. Im Herzen blieb Poldi eben Kölner.
Ganz lieben Gruß nach München. Geht ab heute, Gärtnerplatz, Glockenbachviertel und auch...
Gibt's nicht mehr in München. Grüße nach Köln, er feiert. nimmt Köln auseinander.
Sie hörten das Nationalmannschaftstraumduo Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger. Denn ohne Schweini kein Poldi. Die beiden Topfußballer verbindet bis heute eine langjährige Freundschaft. 2014 klappte dann, was 2006 zum Greifen nahe schien. Die beiden wurden mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister.
Jetzt ist es vollbracht! Ja! Ja! Und doch mal ja! Deutschland ist zurück!
Lukas Podolski fällt nicht nur mit seinen treffsicheren Distanzschüssen auf. Der Mann spricht auch Klartext. Unvergessen bleibt die Pressekonferenz nach dem Spiel Deutschland gegen die Ukraine bei der Europameisterschaft 2016. Es ist die Geburtsstunde von Hosengate. Bundestrainer Jogi Löws beherzter Griff in private Regionen vor laufenden Kameras wird medial groß behandelt. Lukas Podolski wird dazu befragt und äußert sich gewohnt unprätentiös.
Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern. Und daher ist alles gut.
So viel Gelassenheit hält jung. Poldi spielt noch immer Fußball bei einem polnischen Verein. Wir wünschen alles Gute zum 40. Geburtstag, Lukas Podolski. Und weiterhin auf dem Platz, als auch im gesprochenen Wort, dass es rumst. Oder um es mit dem großen Gerd Müller zu formulieren.
Dann macht es Pumps, ja und dann Kranz.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Jeden Samstagnachmittag, ja, da ist was los. Immer wieder ist die Spannung riesengroß. Alle wollen Tore sehen, das ist sonnenklar. Wenn es klappt, dann ist es wunderbar.
Alle rufen laut im Chor, Müller vor, Müller vor.
Ich pass auf und im Moment bin ich da, wenn's brennt. Dann macht es Pumps. Ja, und dann Kranz.
Und alle schreien, der Müller macht's.
Dann macht es Pump, dann gibt's ein Tor.
Und alle schreien, dann Müller vor.
Sind schrecklich auf, Tore sind das Ziel. Ja, so ist es immer neu bei jedem Spiel. Einmal kommt die Flanke rein, ich komm angezischt. Und schon habe ich den Ball erwischt.
Alle rufen laut im Chor, Müller vor, Müller vor.
Und im nächsten Augenblick klappt's mit meinem Trick. Dann macht es Pump, ja und dann kracht. Macht es Pumps, dann gibt's ein Tor.
Und alle schreien dann Müller vor.
Dann macht es Pumps,
gibt ein Tor.